Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wer kann mir sagen, wo das steht? Das ist eine gute und schnelle Antwort. Ich danke, du hast letztens aufgepasst beim Glaubensgrundkurs. Genau, es steht nicht in der Bibel. Und es ist auch nicht, obwohl es sich biblisch anhört, kein Grundsatz für uns Gläubige. Und dennoch glauben viele, dass es aus der Bibel kommt. Es gibt eine Umfrage, ein Meinungsforscher namens George Barner hat diese Umfrage in den USA getätigt, aufgrund dieses Zitates, und 82% der Bevölkerung der USA glaubt, das steht in der Bibel. Natürlich konnten sie auch nicht sagen, wo. Aber es hört sich gut an. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Er ist Gott drin und Hilfe, aber eben meine Hilfe. Aber auch in diesem heutigen Text, den wir betrachten wollen, aus Esther 9, geht es um Gottes Beistand und sein Handeln sogar in der Heilsgeschichte, die eben nicht nur den Juden zugutekommt, sondern auch uns, allen Menschen, die die Errettung annehmen. Wir sind fast am Ende des Buches angekommen und in 8 Kapiteln haben wir immer wieder Gottes Wirken und Führung der Ereignisse erkennen dürfen, ohne dass er namentlich genannt wird. Und alles führte letztendlich dazu, zu diesem Zeitpunkt, den wir heute betrachten wollen, wo es der Völkermord an den Juden vollstreckt werden sollte. So war Hamans Plan. Aber dieser Plan wurde eben durch den Herrn verhindert. Ich möchte uns lesen, ich lese diesmal aus der Luther von 1912, Esther, Kapitel 9, die Verse 1 bis 18. Esther 9, 1 bis 18. Im 12. Monat, das ist der Monat Adar, am 13. Tag, den des Königs Wort und Gebot bestimmt hatte, dass man's tun sollte, eben desselben Tages, da die Feinde der Juden hofften, sie zu überwältigen, wandte es sich, dass die Juden ihre Feinde überwältigen sollten. Da versammelten sich die Juden in ihren Städten und allen Landen des Königs Ahasveros, dass sie die Hand legten an die, so ihnen übel wollten, und niemand konnte ihnen widerstehen. Denn ihre Furcht war über alle Völker gekommen. Auch alle Obersten in dem Land, Landen und Fürsten und Landpfleger und Amtleute des Königs halfen den Juden. Denn die Furcht vor Mordekai war über sie gekommen. Denn Mordekai war groß im Haus des Königs, und sein Gerücht erscholl in allen Ländern, wie er zunehme und groß würde. Also schlugen die Juden an allen ihren Feinden eine Schwertschlacht und würgten und raubten und brachten um und taten nach ihrem Willen an denen, die ihnen Feind waren. Und zu Schloss Susan erwürgten die Juden und brachten um 500 Mann. Dazu erwürgten sie Pasantata, Dalfon, Asapata, Porata, Adalia, Aridata, Pamasata, Arisai, Aridai, Vayesata, die 10 Söhne Hamans, des Sohne Hamedatas, des Judenfeindes. Aber an die Güter legten sie ihre Hände nicht. Zu derselben Zeit kam die Zahl der Erwürgten zu Schloss Susan vor den König. Und der König sprach zu der Königin Esther: Die Juden haben zu Schloss Susan 500 Mann erwürgt und umgebracht und die 10 Söhne Hamans. Was werden sie tun in den anderen Ländern des Königs? Was bittest du, dass man dir gebe? Und was forderst du mehr, dass man tue? Esther sprach: Gefällt's dem König, so lass er auch morgen die Juden tun nach dem heutigen Gebot. Und die 10 Söhne Hamans soll man an den Baum hängen. Und der König hieß also tun. Und das Gebot ward zu Susan angeschlagen, und die 10 Söhne Haman wurden gehängt. Und die Juden zu Susan versammelten sich auch am 14. Tage des Monats Adar und erwürgten zu Susan 300 Mann, aber an ihre Güter legten sie ihre Hände nicht. Aber die anderen Juden in den Ländern des Königs kamen zusammen und standen für ihr Leben, dass sie Ruhe schaffen vor ihren Feinden, und erwürgten ihrer Feinde 75.000. Aber an ihre Güter legten sie ihre Hände nicht. Das geschah am 13. Tage des Monats Adar, und sie ruhten am 14. Tage desselben Monats. Den machte man zum Tage des Wohllebens und der Freude. Aber die Juden zu Susan waren zusammengekommen am 13. und am 14. Tage und ruhten am 15. Tag. Und den Tag machte man zum Tage des Wohllebens und der Freude. Die Zeit zwischen dem 23. Sivan, den wir noch aus Esther 8,9 kennen, und diesem 13. Adar, da erfahren wir nichts. Wir wissen nicht, was da passierte, wie sie sich vorbereitet haben, was sie getan haben. Gleich von dem Sendschreiben, das ausgesandt wurde in die Provinzen, dass sich die Juden verteidigen dürfen, geht es zum 13. Adar, an dem Tag, wo sie sich verteidigen müssen. Der Adar entspricht dem heutigen Februar, März und ist der letzte Monat des hebräischen Kalenders. Der erste ist der Nisan mit dem Passafest. Und nach Schedel, das ist ein Ausleger, ein Forscher, ist dieser 13. Adar der 8. März 473 vor Christi gewesen. An diesem genauen Tag sollten zwei Gebote in Kraft treten, die beide unwiderruflich waren. Einmal der Erlass des Hamans, von dem wir in Esther 3,13 lesen, und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, dass man alle Juden vertilgen, erschlagen und umbringen solle, Junge und Alte, Kinder und Frauen, an einem Tag, nämlich am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und dass man zugleich ihren Besitz rauben dürfe. Und das andere Gebot ist Mordekais Erlass, dessen Inhalt wir in 8,11 nachlesen können. In diesem Brief gestattete der König den Juden, auch in allen Städten sich zu versammeln und für ihr Leben einzustehen und zu vertilgen, zu erschlagen und umzubringen, jede Heeresmacht der Völker und Provinzen, die sie bedrängen sollten, mitsamt den Kindern und Frauen und ihren Besitz rauben wollten. Der Zusammenprall zwischen Judengegnern und Juden war also unvermeidbar. Aber, und das ist auch mein erster Punkt der Predigt, Gott errettet sein Volk. Und der zweite Punkt ist, Gott bestraft auch die Feinde seines Volkes. Gleich im ersten Vers, da lesen wir eine seltsame Wortwahl. Ich lese es nochmal vor. Es wandte sich, dass die Juden ihre Feinde überwältigen sollten. Warum wandte sich das Blatt? Sicher nicht, weil die Juden ein so großes Volk waren. Im Gegenteil, Haman selbst sagte, dass sie zerstreut unter den anderen Völkern lebten. Die Juden waren und sind nur ein kleines Volk, selbst in den Grenzen Israels. Zurzeit, also heutzutage, leben ungefähr 6,9 Millionen Juden in Israel. Zum Vergleich, in Ägypten, das Nachbarland, leben 100 Millionen Ägypter. Wir sehen schon, da ist ein ziemliches großer Unterschied zu Lasten der Juden. Und das wird sich zu der Zeit, wo diese Geschichte spielt, eben 473 vor Christi, nicht viel anders gewesen sein. Höchstwahrscheinlich sogar noch extremer. Aber Vers 2 verdeutlicht, warum es letztendlich zu dieser Wendung kam. Zum einen, es versammelten sich die Juden in ihren Städten, in allen Provinzen des Königs Ahasverus, um Hand anzulegen an die, die ihr Unheil suchten. Ihre Städte, das sind die Städte, wo die Juden gewohnt haben. Sie haben nicht unbedingt auf dem Land gewohnt, sondern eben in den Städten. Sie waren eine städtische, eine urbane Bevölkerung. Hätten sie auf dem Land gewohnt, vereinzelt, dann wären sie umgekommen, wenn sie dort geblieben wären. Und sie hatten einen Auftrag. Sie sollten nur gegen diejenigen vorgehen, die ihr Unheil suchten oder das Böse für sie suchten. Es ging nicht grundsätzlich gegen alle Nicht-Juden, sondern nur gegen die Feinde der Juden. Deswegen sollte man auch nicht von blutiger Rache sprechen oder von Vergeltung, sondern das ist einfach der Selbsterhaltungstrieb. Die Juden haben sich organisiert. Sie hatten Zeit dazu. Von Sivan bis Adar, das sind ungefähr 10-11 Monate. Sie konnten es machen. Die Synagogenvorsteher werden das wohl in die Hand genommen haben. Aber das Wichtigste ist, warum die Feinde nicht bestehen konnten, denn ihre Furcht war über alle Völker gekommen. Nicht die Furcht, die Angst, die die Juden vor der Ausrottung hatten, sondern die Furcht, die Gott, der Schrecken, den Gott über die Völker kommen ließ. Furcht oder Schrecken, das sind theologisch bedeutsame Wörter, die lesen wir immer wieder, gerade im Gebrauch von Gottes Handeln bei seinen Feinden. Und nicht zuletzt lesen wir in Psalm 105, 38, Ägypten war froh, dass sie gingen, also die Israeliten, denn Furcht vor ihnen war auf sie gefallen. Man kann aus diesen Zusammenhängen schließen, dass Gott selbst die Feinde der Juden in Schrecken versetzte. Wie gesagt, Juden waren kein großes Volk. Vor der Anzahl brauchte man keine Angst haben. Aber Gott war auf ihrer Seite. Und alle Fürsten der Provinzen und Satrapen, Statthalter und Beamte des Königs unterstützten die Juden. Denn auf sie war die Furcht Mordekais gefallen. Die Angst vor Mordekai, die Furcht vor Mordekai. Denn er war der Zweite im Staat. Und sie taten das sicherlich nicht, weil sie gläubig geworden sind, die einen oder anderen bestimmt. Aber sie taten es um ihrer Karriere willen. Mordekai war der große Mann. Ihm zu gefallen hieß, dass ich auch aufsteigen konnte. Ihm zu missfallen, das hätte mein Karriereende bedeuten können. Dass, wie gesagt, alle Fürsten so handelten, das dürfen wir nicht wörtlich nehmen. Das ist so ein Alle, wie wir es auch sagen. Alle haben sich gegen mich verschworen. Es gibt 8 Milliarden Menschen, ich glaube nicht, dass mich alle kennen. Es ist ein Ausdruck, aber kein mathematischer. Aber dennoch ist es erstaunlich, dass Gott so handelte, wie er handelte. Dass Gott die Juden, sein Volk, sich nicht uneingeschränkt zu ihm bekannten, ist uns klar geworden. Sie taten immer wieder Götzendienst, sie haben ihn immer wieder verworfen, sie haben ihn immer wieder in Frage gestellt. Und nicht nur, gibt es einen Gott, sondern kannst du uns helfen, willst du uns überhaupt helfen? Sie haben ihn abgelehnt. Deswegen mussten sie ja in die Verbannung, mussten aus dem verheißenen Land gehen, weil sie gegen Gott gesündigt haben. Aber einige sind zurückgegangen, aber eben nicht alle. Unter Serubabel und Esra sind etliche Juden wieder ins verheißene Land zurückgekehrt, aber viele sind auch in Persien geblieben, wie zum Beispiel Mordekai. Ihnen ging es gut dort, wo sie waren. Warum sollten sie die Strapazen der langen Reise, die Mühen des Aufbaus des Landes und all diese Unwägbarkeiten, die auf sie warteten, auf sich nehmen? Doch hat Gott gesagt, ihr sollt zurückgehen nach den 70 Jahren in euer Land. Es war also ungehorsam, dass sie dort blieben, wo sie waren. Esra und seine 5000 Heimkehrer vertrauten allerdings auf Gott. Und zwar so sehr, dass sie auf diesen angebotenen Begleitschutz des Königs verzichteten. Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Wir lesen den Vers in Römer 8, 31. Aber der trifft auf Esra genauso zu. Gott steht zu seinem Volk und bewahrt sie vor der Ausrottung. Bis heute und wird es auch noch in Zukunft tun. Aber wie so oft erkennt das Volk der Israeliten ihren wahren Gott nicht an. Aber wenn es dann zur Katastrophe kommt, wenden sie sich ihm wieder zu. So wie auch jetzt. Sie taten Buße. Sie haben gefastet in den Provinzen, ebenso in der Burg Susa. Und Fasten ohne Gebet, ohne Gott anzurufen, ist eigentlich nur für den eigenen Bauch, dass ich abnehmen will, dass ich gesünder leben will. Aber es dient nicht meinem Seelenheil. Fasten alleine ohne Gebet ist für Christen, wie gesagt, nur für den eigenen Bauch. Nicht für Gott, um Gottes Willen, um ein Gebet zu bekräftigen. Mordekai hat sich ebenfalls wieder zum Judentum bekannt. Mordekai ist kein jüdischer Name, er hat den Namen abgelegt. Aber als dann Haman zur Macht kam, da musste er sich bekennen. Und wir haben das auch schon besprochen. Und dieses Bekenntnis wurde ja sogar zum Auslöser der Judenverfolgung, der Vernichtungspläne des Hamans gegen dieses Volk. Doch auch die Buße, die das Volk tat, ist kein Verdienst, den Gott anrechnen könnte und würde, damit er sie rettet. Buße ist notwendig, gar keine Frage. Aber wir können nicht sündigen, Buße tun, um dann Gottes Beistand einzufordern. Das sehen wir ein. Ich kann nicht sagen, so, jetzt habe ich ein Auto geklaut und ich tue auch Buße, es tut mir leid, lieber Richter, und jetzt hilf mir mal, dass ich was zu essen kriege. Ja, du kommst ins Gefängnis und kriegst dann was zu essen. Gott steht seinem Volk bei, weil er es um deren Stammväter Abraham, Isaak und Jakob willen tat. Eigentlich aber um seinetwillen, denn Gott gab ihnen diese Verheißungen, dass sie ein großes Volk sein werden. Und er gab ihnen die Versprechen, dass das auch für seine Nachfahren, für Jakobs Nachfahren und ebenso natürlich für Abrahams Nachfahren gelten wird. Gott tut es um seinetwillen, dass er die Juden bewahrte, nicht weil sie es verdient hatten. Sie sind in keinster Weise würdig, Gottes Beistand zu einzufordern, die Hilfe zu bekommen. Und bevor ich hier als Judenfeind missverstanden werde, es gibt gar kein Volk, das dem Beistand des Herrn würdig wäre. Gottes Werke der Errettung an uns Menschen sind allesamt nicht verdient. Er tut es allein um seinetwillen. Selbst im Neuen Testament wird es deutlich, dass wir keinen Anspruch auf die Hilfe des Herrn haben. Eine Griechin aus Syrophönizien bat den Herrn um die Hilfe für ihre Tochter und bekam sie zur Antwort? Jesus sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Jesus verglich sie mit Hunden. Das war die unterste Schublade, würde man heute sagen. Das hört sich hart an, denn Jesus hat ja vielen geholfen, die ihn in Anspruch nahmen, hat geheilt, ohne Voraussetzung, dass sie gläubig sind, gläubig werden oder sonst was. Er hat Dämonen ausgetrieben, was er jetzt auch bei der Tochter der Söhne der Griechen tun sollte. Aber diese Textstelle macht eben deutlich, dass wir keinen Anspruch haben auf seinen Beistand. Er gibt ihn freiwillig. Es ist nicht sein Lebenszweck, uns beizustehen, die Sünden zu vergeben, uns die Dämonen auszutreiben oder eine Krankheit zu heilen. Es liegt auch nicht an uns, weil wir uns selber geholfen haben, dass er uns beistehen muss. Es liegt einzig und allein an ihm. Er ist Gott und er ist souverän. Das heißt, völlig souverän, völlig unabhängig von irgendjemandem anderen. Gott, unser Herr, schuldet uns nichts und muss uns deshalb auch nicht helfen. Aber Gott hat die Errettung bereitet, hat uns Verheißungen gegeben, hat in Jesus Christus das Heil bereitet, hat uns sogar in Christus erwählt. Aber er ist es nicht schuldig, auch nur einen zu erretten. Die Errettung zu bereiten oder irgendeine Seele auszuwählen. Paulus erkannte schon, dass alles, was er für den Herrn tat, Mehr sogar als andere, schreibt er in 1. Korinther 15, nicht an ihm lag, sondern an der Gnade Gottes. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, schreibt er. Paulus machte klar, dass nichts in ihm ist, das Ursache für seine Errettung wäre. Und das nicht nur aufgrund seiner Vergangenheit, denn er hat die Juden, die Gemeinde Gottes verfolgt. Entschuldigung, nicht die Juden, sondern die Gemeinde Gottes. Auch nicht wegen der Verdienste, die da noch kommen sollten. Denn er hat viel gearbeitet für das Reich des Himmels. Alles, was er verdiente und was auch wir verdienten, das ist das Gericht. Und wir haben es erwählt und wir haben es verschuldet. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und für diesen Lohn haben wir gearbeitet und somit ist die Verdammnis, die wir eigentlich erwarten sollten, verdient. Sie ist kein Unglücksfall. Wir sind selbst hineingerannt. Denn der Mensch will das Böse und tut es. Und somit ist diese Verdammnis auch von einem jedem selbst verursacht. Lesen wir einmal 1. Mose 4, 6 bis 8. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nichts Gutes tust, lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Gott warnt Kain eindeutig vor der Sünde. Und was lesen wir im nächsten Vers? Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Der erste Mord. Kain hat Gottes Warnung ausgeschlagen. Er hat das Böse gewählt und auch ausgeführt. Gott hat ihn nicht daran gehindert. Und so, wie Kain handelt, handeln wir auch heute noch. Okay, wir erschlagen nicht unbedingt gleich unseren Bruder oder sonst jemanden, aber wir schlagen Gottes Rat in den Wind. Wir tun das Böse und verdienen den Zorn Gottes und somit auch das Gericht Gottes. Aber hier im Buch Esther lesen wir von einem Volk, das in Not kam und Gott sie vor der Not bewahrt, weil Gott, bevor sie existierten, ihnen Verheißungen gegeben hatte, nämlich ihren Stammvätern Abraham, Isaac und Jakob. Keiner der Nachfahren Abrahams zur Zeit Esthers hatte somit die Errettung irgendwie verdient. Aber vielleicht hat sie ja Abraham verdient und als besonderen Lohn eben auch seine Kinder, seine Kindeskinder und deren Nachkommen. Was lesen wir über Abraham? Als Gott ihn auserwählte, lesen wir keine besondere Tat. Dass er zum Beispiel mit Gott wandelte, so wie Henoch oder Noah, und dann auch noch untadelig und gerecht war wie Noah zu Zeiten seiner Zeitgenossen. Gott wählte Abraham aus, gab ihm den Befehl, aus seinem Land und seiner Verwandtschaft zu gehen, und Abraham ging aus dem Land, nahm aber Lot seinen Neffen mit. Er war also noch nicht mal besonders gehorsam, er war nur teilgehorsam. Doch Abraham wurde nicht verworfen deswegen. Im Gegenteil, später heißt es, 1. Mose 15, 6, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er, der Herr, ihm als Gerechtigkeit an. Wo war der Glaube? Als Gott ihn erwählte? Nein, erst als Gott mit ihm ging. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass Gott den Glauben Abrahams voraussah und ihn deshalb erwählte. Wenn dem aber so wäre, dann wäre es ja keine Erwählung des Abrahams gewesen, sondern eine Reaktion Gottes auf den Glauben Abrahams, der da noch kommen sollte. Und genau das stellen wir uns vor bei unserer Erwählung vor Grundlegung der Welt, wie es Paulus in Epheser schreibt. Aber Gott George Whitefield sagte einmal, entweder hat Gott uns erwählt oder wir haben Gott erwählt. Beides geht nicht zusammen. Und wer war denn zuerst da? Gott hat doch erwählt, vor Grundlegung der Welt. Also, hab nicht ich Gott gewählt, niemand hier, sondern Gott hat uns erwählt. Gott erwählt nicht, weil Menschen sich irgendwann dazu entschließen zu glauben oder es irgendwie verdient hätten, sondern weil er sich aus Gnade dazu entschieden hat. Das Heil kommt vom Anfang bis zum Ende ganz aus Gottes Hand. Letztlich kommt nicht mal die Grundlage für meine Entscheidung für oder gegen Jesus Christus aus mir selbst. Niemand kann zu mir kommen, sagt der Herr, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Aber ob du diesem Zug nachgibst, das liegt letztendlich an dir. Du bist nicht aus der Verantwortung heraus, zu sündigen oder nicht zu sündigen. Gott gab Adam und Eva die Möglichkeit, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Er machte keinen Zaun drum, ich habe das schon öfter erwähnt, dieses Beispiel. Aber er sagte ihnen, tut es nicht. Er wollte ihren Gehorsam prüfen. Und was machten sie? Sie taten es trotzdem. Gott hat sie vor den Folgen gewarnt, 1. Mose 2,17. Und sie haben es getan. Keine Buße, im Gegenteil. Abraham klagt Gott nachher noch an, die Frau, die du mir gabst. Gott, du bist schuld, dass ich gesündigt habe. Deine Errettung, deine Erlösung beginnt nicht mit deiner Geburt, sondern eben mit Gott. Lange, lange vor deiner Geburt. Jesus ist lange vor uns gestorben und die Erwählung fand noch sehr viel früher statt. Und deswegen können wir Heilssicherheit haben, weil es auf den unveränderlichen Willen Gottes ankommt und nicht auf unseren veränderlichen Willen. Denn wer weiß schon, wie er sich in 10, 20, 300 Jahren entscheiden wird. Will ich immer noch Kind Gottes sein oder suche ich doch vielleicht was anderes? Wer sagt mir denn, dass ich in Zukunft immer noch das Heil, so wie Gott es mir bereitet hat, haben will? Aber Gott wird dafür sorgen, dass mein Wille sich seinem unterordnet. Oder anders gesagt, dass mein Glaube nicht aufhört. Das erreicht er dadurch, dass er die Umstände lenkt, mich züchtigt, ermahnt und sogar in Notsituationen bringt. Krankheiten durch Verwandte oder eigene Krankheiten auf mich wirken lässt. Damit ich mich erinnere, wer mir wirklich helfen kann, wer ich bin und wozu ich berufen bin. Damit ich mein Herz wieder auf ihn ausrichte. Damit ich wieder ihm dienen will. Denn es geht von Gott aus. Er wendet es so, dass die Juden ihre Hasser überwältigen konnten und die Feinde des Volkes bestraft wurden. Und Vers 5, da wird Bilanz gezogen. Jenes 13. Adars, 473 vor Christus. Die Juden schlugen ihre Feinde. Beachten wir, dass ihre Feinde die Angreifer waren. Sie sind nicht präventiv geschlagen worden. Und dass nur diese Feinde geschlagen wurden. Sie schlugen mit dem Schwert und brachten sie um und rotteten sie aus, wie sie es durften. Und sie konnten mit ihren Hassern verfahren, wie es ihnen beliebte. Die Feinde mussten das Feld räumen. Das ist keine Aussage über die Willkür der Juden, sondern sie taten nach dem Gesetz, was ihnen erlaubt war, in dem Rahmen. Aber die Vorgänge in Susa, die sollten wir besonders beachten. Sie werden in den Versen 6 bis 15 verhältnismäßig lang ausgeführt. Und es ist nicht leicht verständlich, da ja, es ist natürlich leicht verständlich, weil ja Susa die Hauptstadt dieses Riesenreiches war. Alles, was dort passierte, erfuhr natürlich der König zuerst. Wenn es aus Ägypten, Israel oder noch entfernteren Gegenden geschah, das brauchte natürlich einige Tage, bis es dann in Susa ankam. In der Burg Susa oder Schloss Susa brachten die Juden 500 Mann um. Das hört sich sehr viel an. Und die Burg Susa meint hier, wie so oft, nur das Palastviertel, nicht die gesamte Stadt. Der Hass auf die Juden muss hier so stark gewesen sein, dass sie richtig gekämpft haben. Und wie ist es möglich, nachdem Mordekai so mächtig geworden war und im Palastviertel noch so viele Beamte wohnten? Da kann man nur vermuten. Einmal ist zu bedenken, dass es immer noch eine Haman-Partei gab, angeführt durch die Söhne Hamans, und dass sie sich ja ein Machtkampf abspielte, um die letzte Chance zu haben, Mordekai zu Fall zu bringen. Aber es kann auch die Eifersucht gewesen sein, die ja eine große Rolle spielte, eben gerade auf jüdische Beamte und Mordekai insbesondere. So wie auch Haman eifersüchtig war, dass Mordekai sein Knie nicht beugte. Auf jeden Fall ist die Tatsache, dass man in Susa 2 Tage lang kämpfen musste, ein Hinweis auf die Stärke der dortigen Gegenpartei. Andererseits müssen auch zahlreiche Juden in Susa gelebt haben, dass es zu einem solchen Kampf kam. Betrachten wir einmal die 10 Söhne Hamans in den Versen 7 bis 9. Die Söhne Hamans lebten offenbar seit dem Sturz ihres Vaters ganz unbehelligt in Susa. Es gab also keine Sippenhaft, wie wir es anderswo oft lesen. Sie waren sogar in dem Besitz ihrer Waffen geblieben und zählten zu den Angreifern gegen die Juden. Wurde Haman im Monat Nisan hingerichtet, dann waren das, wie gesagt, 10 bis 11 Monate Bewährungsfrist, wo sie sich überlegen konnten, wollen wir nicht? Doch Hamans Söhne haben sie offensichtlich nicht recht genutzt. Sie wollten vielmehr mit Waffengewalt das Geschick noch einmal wenden und sind als Angreifer der Juden durch ihre eigene Schuld untergegangen. Sie haben die Wahl gehabt und haben sich, wie ihr Vater, gegen die Juden entschieden. Sie haben den Tod ihres Vaters erlebt, der gegen Mordekai nur kämpfen wollte, und sind gescheitert. Sie haben den Rat der Berater Hamans und seiner Frau, haben sie sicherlich gehört, wenn du gegen Mordekai schuldig bestehen kannst, dann wirst du gegen den Rest der Juden erst recht nicht bestehen können. Aber sie haben das Falsche gewählt. Sie hatten die Wahl. Sie hätten Nein sagen können zu dem Angriff. Obwohl die Juden das Recht hatten, Beute zu tun, wird auch hier wieder gesagt, sie legten ihre Hand nicht an die Beute. Den Feinden war es erlaubt, lesen wir in 3,13, Beute zu machen, und die Juden hatten ebenfalls dieses Recht. Doch war es klug von ihnen, dass sie eben von diesem Recht keinen Gebrauch machten. Sonst hätte man noch mehr Neid gefördert in anderen Bevölkerungsgruppen und vielleicht sogar beim König, dass man plötzlich reicher wurde. Der König erfährt, und das ist natürlich die Zahl der Toten in der Burg Susa und zuerst. Und wie reagiert der König? Er fragt Esther, was sollen wir weiter tun? Der König wusste von dem, was in der Burg Susa geschehen ist. Wie gesagt, es braucht einige Tage, bis die Nachrichten aus den weiten entfernten Ländern und Provinzen kamen. Aber er stellte sich auch die Frage, was ist dort wohl passiert? Wenn sie schon hier so verfahren sind, dass es 500 Tote gab. Aber die Frage scheint zugleich auch die Zuversicht auszudrücken, dass Esthers Stammverwandte, die Juden, auch in den übrigen Provinzen des Königs siegreich waren. Dennoch will der König weiter Esther unterstützen und beruhigen und fragt deshalb, Was ist deine Bitte? Wie soll sie dir erfüllt werden? Was begehrst du? Und Esther sagt, in Vers 13 lesen wir das, noch einen Tag. Das wird von vielen Auslegern negativ beurteilt. Doch, so sagt Keil, offenbar habe der heidnische Pöbel am zweiten Tag seine Angriffe fortsetzen wollen. Deshalb ist Esthers Bitte verständlich. Sie wollten sich nicht einfach geschlagen geben. Und auch eine wichtige Kleinigkeit wird oft übersehen. In Vers 11 und 12 war nur von der Burg Susa die Rede, das heißt im Palastviertel. Jetzt geht es um ganz Susa, um die ganze Stadt. Und dort sind immer noch mal 300 Tote zu beklagen, weil sie nicht aufhören wollten. Denn die Juden haben sich nur verteidigt. Eine Verteidigung setzt einen Angriff voraus. Weiter bittet Esther darum, dass man die 10 Söhne Hamans ans Holz hänge. Dieses an Holz hängen wird öfters nachträglich als Strafe für bereits Getötete gemacht. Und denn sie kennzeichnet diese Toten als Verbrecher. Und so schließt Esther letztendlich aus, dass die Söhne Hamans noch als gefallene Helden betrachtet werden, anstatt das, was sie sind, Staatsfeinde. Denn sie mussten ja nicht gegen die Juden kämpfen. Aber wer gegen die Juden kämpfte, kämpfte gegen den zweiten Mann im Reich, nämlich Mordekai. Sie haben sich an den Staat vergangen und somit den Tod erlangt. Auch William Kelly möchte ich uns noch vorlesen, was er zu der Bitte Esthers schreibt. Viele können das nicht verstehen und das ist nicht verwunderlich. Sie betrachten Esther als ein Vorbild dafür, wie der Herr mit seiner Kirche handelt. Es ist offensichtlich, zu welch großen Missverständnissen das führt. Was wir hier viel mehr finden, ist die Verwerfung der Nationen und die Wiederherstellung der Juden. Und mehr wird das Merkmal der Herrschaft dieses Reiches Gerechtigkeit sein. Das der heutigen Kirche entsprechende Merkmal hingegen ist Gnade. Deshalb wäre es völlig unverständlich, in Esther ein Bild der heutigen Kirche zu sehen. Die Ausführung gerechter Rache wäre absolut unvereinbar mit der christlichen Berufung und mit der Stellung der Kirche. Aber die fortschreitende Wiederherstellung der Juden, um ihren Platz im Reich einzunehmen, ein Platz der Ehre, ist in völliger Übereinstimmung mit diesem Vorbild. Dann, wenn der Messias mit Jerusalem als seiner Königin herrschen wird, wird sich die Schrift erfüllen, die sagt, denn die Nationen und das Königreich, die dir nicht dienen wollen, werden untergehen. Jesaja 60, Vers 12. Am 14. und 15. Adar siegten die Juden. Und noch einmal. Wie gesagt, 300 Menschen kamen dort um. Aber wie schon vorher verzichteten die Juden auf jegliche Beute. Das Fazit der Verse 6 bis 15 lautet, die Juden besiegen in Susa die angreifenden Feinde. Ihre Existenz ist gesichert. Wieder erkennen wir das Walten der Vorsehung über dem jüdischen Volk, so Keil. Auch die Juden außerhalb der Hauptstadt hatten schwere Kämpfe zu bestehen. Es wird nicht gesagt, wie viel umkommen, aber es kamen 75.000 Feinde der Juden um. Manche halten das für zu hoch. Dennoch hatte das Persische Reich zu der Zeit 46 Millionen Einwohner. Nicht so viel wie Ägypten heute, aber doch eine große Menge, die den Juden nach ihrem Leben und ihrem Reichtum trachteten. Die Juden standen für ihr Leben ein und hatten nun Ruhe vor den Feinden. Und dieser Ausdruck, für ihr Leben einstehen, vor ihren Feinden Ruhe haben, zeigt noch einmal, dass es um Notwehr ging. Sie haben es sich nicht ausgesucht. Und das wird auch ein Motto der jahrtausendlangen Geschichte der Juden. Ruhe vor den Feinden. Sie haben immer Feindschaft gehabt. Letztlich nicht nur wegen ihres Ungehorsams, aber auch meistens deswegen. Und dieses Motiv der Ruhe, das verbindet sich mit dieser Exodus-Geschichte, wie wir es später in der endzeitlichen Ruhe haben. Und auch als Christen wissen wir, dass wir in der gegenwärtigen Welt keine Ruhe haben, keine beständige Ruhe. Aber wir werden diese ewige Ruhe einst im Reich Gottes haben werden. Und darauf sollten wir uns freuen. Das zählt auch zur Errettung. Und die Juden ruhten am 14. Tag des Monats und machten ihn zu einem Tag des Festmahls und der Freude. Und für Ruhen steht hier dasselbe Wort wie für die göttliche Sabbatfeier, wie wir in 2. Mose 20,11 lesen. Und es drückt also aus, dass dieser Tag ein Festtag wird. Aber da komme ich das nächste Mal darauf zu sprechen. Und für Festmahl steht das gleiche Wort, wie wir es schon so oft bei Esther gelesen haben, wenn es um ein Gelage ging, das der König gefeiert hat. Sie durften sich freuen, denn sie sind dem Tode entronnen. Und das genau einen Monat vor dem Passafest, was am 14. Nisan begangen wird. Gott rettet nicht nur, sondern führt auch die Strafe durch. Das sollte uns auch immer bewusst sein. Und wir konnten in diesen Ereignissen ein Schattenbild der Strafe Gottes sehen. Wenn wir mehr sehen wollen, sollten wir Offenbarung lesen, was da noch passiert. Keiner war gezwungen, gegen die Juden zu kämpfen. Soldaten heute in der Ukraine, in Russland, sie werden mehr oder weniger gezwungen. Ob sie wollen oder nicht. Es geht um ihr Leben, wenn sie es nicht tun. Aber hier war es nicht der Fall. Es war einfach die Feindschaft der Juden gegen die Juden, die sie dazu anstachelte. Aber weil sie gegen die Juden kämpften, kämpften sie gleichzeitig gegen Gott. Denn Juden sind das auserwählte Volk Gottes. Israel hat die Verheißungen übernommen, die Abraham, Jakob und Isaak bekommen haben. Sie gelten für sie. Selbst als die Strafe deutlich wurde, was passieren wird, kämpften die Söhne Hamans auf der falschen Seite. Auch sie haben sich entschieden, haben sich gegen Gott entschieden. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Die Söhne Hamans wollten keinen Erlöser. Sie wollten ihre eigene Erlösung sein und endeten schließlich für ihre Sünden auch am Kreuz. Für ihre eigenen Verbrechen. Gott hat sein Volk vor Grundlegung der Welt erwählt, aber niemand wird gezwungen. Er hat alles bereitet, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet werden kann. Nicht aus eigener Kraft, nicht weil ich mir selber geholfen habe. Wer aber die Errettung ausschlägt, sich auf die Seite seiner Feinde stellt, der verfällt dem Gericht. Und für das Gericht Gottes, dafür haben wir schon alles getan. Und wir verdienen es auch. Doch noch können wir die Errettung erlangen, wenn wir zu Jesus Christus, dem Erlöser, Ja sagen. Wie gesagt, nicht weil wir uns selbst geholfen haben, sondern weil er alles bereitet hat und uns dieses Heil anbietet. Wollen wir daran denken, bevor wir eine falsche Entscheidung treffen? Eine Ewigkeitsentscheidung. Amen. Jetzt fehlt mir. Wir hören jetzt noch ein Lied und danach sind wir noch alle zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Willst du noch ein paar Worte machen? Dann werde ich noch beten und danach singen wir das Lied, okay? Großer, allmächtiger Gott, ja, du hast die Menschen auserwählt. Vor Grundlegung der Welt, noch bevor der erste Mensch da war, wusstest du schon, wen du erretten willst. Und wer Ja zu dir sagt, nicht aufgrund unserer Taten hast du es getan, nicht weil du wusstest, wann was passieren wird, obwohl du es wusstest, sondern um deiner selbst willen. Dein ist die Errettung von Anfang an und nichts, was ich getan habe, noch tun werde, sei es gut oder schlecht, wird mich aus dieser Errettung bringen, weil ich einmal zu dir Ja gesagt habe. Ich danke dir dafür, dass ich mich auf dich verlassen kann, denn auf mich ist kein Verlass. Und ich danke dir dafür, dass ich in dir einen Gott habe, der liebt, der durch das Gericht hindurchführen will und der von uns genommen hat, was wir verdient hätten, den ewigen Tod, die Höllenqualen. Und du hast deinen Sohn Jesus dafür gegeben, der für uns der Christus, der Erlöser geworden ist. Ich danke dir für das alles von ganzem Herzen und stehe mir bei, dass ich dich dafür immer und ewig anbete. Denn dir gehört die Ehre, Lob und Dank für alle Zeit. Amen.